Es gibt in unserer Branche viele Orte, die untrennbar mit den dort ansässigen Unternehmen verbunden sind. Waldkirchen, Rottendorf, Stephanskirchen klingelt sofort, oder? Und wer Weiden hört, der denkt vielleicht auch an Witt. Ein Milliardenunternehmen, Versender für Bestager, immer noch sehr erfolgreich im Kataloggeschäft und doch mit eigenem Onlineshop und mit 110 Stores. Warum man die genauso braucht wie einen Versandkatalog im 21. Jahrhundert, darüber spreche ich jetzt mit Witt-CEO Patrick Boos. Mein Name ist Judith Kessler. Hallo.
Die Zukunft der Mode ist zirkulär. Und auch in der TW40 The Sustainable Fashion Issue dreht sich alles um nachhaltige Mode. Der Fokus dabei? Best Practices und Innovationen, die den Weg in eine grünere Zukunft weisen. Sichern Sie sich jetzt Ihren Anzeigenplatz bis zum 25. September und platzieren Sie Ihre Marke in diesem zukunftsweisenden Umfeld. Mehr Infos dazu gibt es unter www.textilwirtschaft.de/issues.
Hallo Herr Boos, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, zur besten Lunchtime in der Mittagspause mit uns über Witt in Weiden zu sprechen.
Hallo Frau Kessler, ja, ich freue mich sehr, eingeladen worden zu sein und freue mich auf unser Gespräch.
Herr Boos, Witt in Weiden, in a nutshell, was müssen wir wissen, um Ihnen folgen zu können?
Ja, die Witt-Gruppe, die in Weiden ihre Heimat hat, ist Teil der Otto Group. Wir sind spezialisiert auf Bekleidung für Damen 50+. Und das machen wir mit verschiedenen Marken, unter anderem der Marke Witt, der Marke Sie an, das ist unsere Discount-Marke, der Marke Heine. Und das machen wir auch in verschiedenen Märkten in Europa, mittlerweile auch in den USA. Und das machen wir mit einem Jahresumsatz von ungefähr 1,2 Milliarden Euro. Und wir machen das mit knapp 4.000 Mitarbeitenden, die vor allem hier in Weiden sitzen, in den kaufmännischen Bereichen, aber auch in der Logistik, aber teilweise auch in Frankreich sitzen und in anderen Standorten sitzen.
Mhm. Man hat Sie vor 2,5 Jahren nach Weiden geholt.
Ja.
Warum?
Weil hier ein Wechsel stattfand. Der CEO, der vor 2,5 Jahren bei der Witt-Gruppe war, der ist in den Ruhestand gegangen und man brauchte einfach einen Nachfolger. Und da hat man dann einfach gesucht und ist irgendwie auf mich gekommen.
Und was hat Sie gereizt an Witt?
Mich reizten Transformationsaufgaben. Ich bin eigentlich jemand, der immer so ein bisschen gewechselt ist zwischen etablierten Unternehmen und eher Start-up oder eher technologieorientierten Wachstumsunternehmen. Und mich hat eigentlich zunehmend mehr interessiert, aus robusten, guten, lang erprobten Geschäftsmodellen, die eher so in der, würde man sagen, alten Welt verortet waren, moderne, innovative Unternehmen zu machen und eben diese Transformation dahin zu gestalten. Und das ist hier ganz klar der Fall. Wir haben ein Geschäftsmodell, das sehr stark noch auf dem Kataloggeschäft basiert. Wir machen noch 60% unserer Umsätze ausschließlich mit dem Katalogformat. Das heißt, da ist kein einziger digitaler Touchpoint involviert. Und das gilt es natürlich mit der Zeit zu transformieren in die digitale Welt. Und das ist jetzt nicht nur der Vertriebskanal von Katalog zu Online oder zur App. Das ist natürlich auch die Kultur des Unternehmens, das sind die Prozesse im Unternehmen, das ist die Organisation und alles, was dazugehört. Und das ist eine sehr große Transformationsaufgabe, die mir sehr großen Spaß macht. Und das war das, was mich daran gereizt hat. Mich hat auch gereizt, dass die Witt-Gruppe ein Unternehmen ist, das eine sehr lange Tradition hat. Dieses Unternehmen ist über 100 Jahre alt. Es ist ein Unternehmen, was in seiner Kultur den Menschen doch sehr stark in den Mittelpunkt stellt. Das merkt man auf der Kundenseite. Die Kundin spielt einfach eine sehr große Rolle. Das merkt man aber auch im Miteinander in der Organisation. Das merkt man, berichten mir jedenfalls Menschen, die zu uns kommen, auch im Recruiting, dass tatsächlich die Art und Weise, wie neue Kolleginnen und Kollegen oder wie auch Bewerberinnen und Bewerber hier empfangen werden, sehr stark dokumentiert, dass eben der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das freut mich sehr und das bringt mir großen Spaß und ist mir auch ein sehr wichtiger Wert.
Ich würde gerne über die Kundin sprechen.
Ja.
Die Kundin steht ja im Fokus. Sie haben auch ein bisschen Menswear. Wie sind da die Anteiligkeiten? Also ich glaube, Menswear steht nicht so im Fokus.
Nein, die HK ist ein sehr kleiner einstelliger Prozentbereich des gesamten Umsatzes. Im Fokus steht tatsächlich die Kundin. Und innerhalb dieses Damenbekleidungssegments haben wir einerseits die DOB, das ist der allergrößte Teil des Umsatzes. Dann haben wir Wäsche, wir haben auch so ein bisschen Gesundheitsartikel und so weiter. Das ist aber alles eher klein, ein bisschen Heimtex, der allergrößte Teil unseres Umsatzes wird gemacht mit der Damenoberbekleidung.
Und das sind dann diese drei Labels, die Sie eingangs erwähnt hatten, Heine, Witt und Schau an?
Nein, Sie an heißt das, Sie an?
Sie an, Sie an.
Genau, wir haben noch eine weitere Marke, die heißt Création L, die ist aber ein bisschen kleiner. Die drei wichtigsten Marken sind eben, wie Sie gesagt haben, Witt, Heine und Sie an. Und die haben eine unterschiedliche Positionierung und unterschiedliche USPs. Witt ist eigentlich tatsächlich so eine Mitpreismarke, die eine sehr hohe Bekanntheit hat, die eine sehr lange Tradition hat. Und die, wie gesagt, so im mittleren Preissegment aufgestellt ist, während Sie an unsere Discount-Marke ist. Dort haben wir tatsächlich sehr viele Styles, die wir bei Witt zum Beispiel haben, eben zu geringeren Preisen aufgrund unterschiedlicher Materialien. Und das ist ein total klarer USP, der im Discount-Bereich unterwegs ist.
Das heißt preislich, wie ist da so die Price-Range bei Sie an?
Ja, also die durchschnittlichen VKs liegen so in den Anfang 20er Euro-Segmenten. Da gibt es natürlich die T-Shirts, die noch deutlich billiger sind. Da gibt es aber auch Anlassmode oder andere Dinge, die teurer sind. Aber so in den Anfang 20er-Euro-Bereich ist die Discount-Marke zu Hause. So, bei Sie an haben wir, Sie kannten die Marke ja offenbar auch nicht, haben wir eine relativ geringe Bekanntheit, dafür eine sehr hohe Relevanz. Also da spricht einfach dieser USP, dieser Discount-USP sehr stark für sich. Und dann haben wir Heine. Und Heine ist eher so im Premium-Segment, eine deutlich modischere Marke, die auch sehr stark anlassbezogen gekauft wird, also viel Kleider und so weiter. Also das ist so die Range der Marken, die wir haben.
Sie sprechen damit die sogenannte Best-Ager-Kundin an, oder? Was ist so das Durchschnittsalter der Witt-Kundin?
Das ist sehr unterschiedlich bei den Marken, das ist sehr unterschiedlich bei den Ländern. Wir sagen immer 50 plus, de facto ist das im Kern eher 60 plus. Und wir haben Kundinnen, gerade bei Witt, die sind dann auch 70, 80 Jahre alt, teilweise 90 Jahre alt. Das Segment nennen wir die Altsenioren. Das geht hoch bis auf die 100.
Really?
Ja.
Interessant. Und was haben die für ein Kundenverhalten? Also diese Kundengruppe der Altsenioren, die ja für Sie ja doch noch sehr zentral ist, ich sag mal noch, was macht die aus?
Ja, die zeichnet aus, dass sie mit den digitalen Kanälen natürlich noch nicht so vertraut ist. Wir haben in dieser Zielgruppe der wirklich älteren Seniorinnen einen sehr geringen Online-Anteil und einen sehr hohen Print-Anteil. Das heißt, diese Kundin ist gewohnt daran, auch aus der Zeit, bevor es überhaupt digitale Kanäle gab, über den Katalog einzukaufen und hat dieses Einkaufsverhalten beibehalten. Das bedeutet, sie bekommt regelmäßig alle paar Wochen den Katalog und ein paar Mal im Jahr, idealerweise häufiger, idealerweise 4-5 Mal im Jahr, kauft sie dann eben aus diesem Katalog ein. Das heißt, sie bedient ihren Bedarf aus diesem Katalog heraus, idealerweise. Sie wird voraussichtlich auch andere Einkaufsstätten haben, aber deutlich weniger als die jüngere Kundin hat, die deutlich online-orientierter ist. Es ist eine Kundin, die eine deutlich geringere Retourenquote aufweist, eine deutlich höhere Loyalität aufweist. Und am Ende natürlich eine höhere Rentabilität aus kaufmännischer Sicht für uns aufweist, weil wir wissen alle, wie kritisch die Retourenquote für die Rentabilität einer Kundin ist und wie kritisch auch die Werbekosten sind, die man aufwenden muss, um diese Kunden zum Wiederkauf zu bewegen. Und wir haben in diesem Segment tatsächlich eine sehr hohe Kundenbindung. Das sind Kundinnen, die wissen, was sie bei uns bekommen. Das sind Kundinnen, die kennen ihre Größen sehr gut und sie wissen, was eine 38, 40, 42 bei uns bedeutet. Das ist ein weiterer Aspekt dafür, dass die Retourenquoten geringer sind, weil wir eben in dem Bereich Passform sehr verlässlich sind und sehr gut auch die Bedürfnisse der älter werdenden Kundinnen kennen. Und das zeichnet sich dann eben in dieser Retourenquote aus. So, das ist, ich würde mal sagen, Loyalität, vielleicht auch nicht eine ganz so hohe Erwartung im Hinblick auf die User Experience, wie man heute sagen würde, wie die jüngeren Kundinnen. Das ist einerseits der Einkaufsprozess, das ist der Service, das ist die Art und Weise, dass man vielleicht mal länger auf Produkte wartet, weil sie wissen, wenn man im Katalog kauft, wir können nicht immer sicherstellen, dass das, was im Katalog drinsteht, dann tatsächlich auch noch verfügbar ist. Das ist ja anders im Online-Bereich, da weiß ich genau, was verfügbar ist und was nicht. Und die Kunden, die etwas
älter was haben Sie für eine Lieferzeit so im Durchschnitt?
Im Durchschnitt kann ich Ihnen das gar nicht so genau sagen. Wir haben natürlich, wenn Sie im Online-Bereich bestellen oder über die digitalen Kanäle, dann sind die Lieferzeiten 2-3 Tage, also das ist absolut wettbewerbsfähig. Natürlich, wenn wir im Katalog Items bewerben, die dann eben einfach nicht mehr verfügbar sind in dem Moment, wo die Kunden sie bestellt, dann kann es natürlich mal 3 Wochen dauern, bis der Artikel bei der Kundin ist. Und da erleben wir, dass die ältere Kundin, ich würde mal sagen, geduldiger ist und sagt, das ist nicht so schlimm, dann warte ich eben. Während jüngere Kunden eher sagen, nein, das, was ich haben möchte, möchte ich eigentlich sofort haben. Und wenn sie es nicht sofort liefern können, dann gehe ich woanders hin. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied.
Wie läuft eigentlich der Bestellprozess ab? Also ich erinnere mich in meiner Jugend beim Otto-Katalog, da musste man dann immer so diese Bestellformulare ausfüllen. Existiert das noch oder haben Sie zumindest das digitalisiert? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Zunächst mal gibt es natürlich Kundinnen, die den Katalog verwenden, um sich inspirieren zu lassen, um Ware auszusuchen und dann aber tatsächlich auch ins Internet gehen oder einen digitalen Kanal nutzen, um die eigentliche Bestellung zu machen. Das gibt es auch. Ich habe eben gesagt, 60% machen ausschließlich Katalog. Weitere 20% werden gepusht durch den Katalog oder angesprochen durch den Katalog und bestellen dann in den digitalen Kanälen. Das ist immer so ein Thema. Das zweite ist, dass wir natürlich diese Bestellformulare in den Katalogen noch haben. Die werden auch genutzt. Tatsächlich mehrere Tausende am Tag, die wir davon erhalten. Und das wird dann eben eingescannt und digitalisiert und in der Bestellannahme sozusagen verarbeitet. Und dann gibt es die Kundin, die anruft. Und wir haben auch sehr viele Kunden, die dann gerne auch mit jemandem sprechen und in dem Moment, wo dann vielleicht etwas nicht verfügbar ist, auch gleich sich einen Alternativvorschlag geben lassen. Und dann gibt es eben die reinen Online-Besteller, die einfach ihren Warenkorb im Internet vollmachen und dann digital bestellen. Das sind so die vier Wege zu bestellen.
Wie groß ist der Anteil dieser reinen Online-Bestellerinnen?
Wir haben 60%, die kommen ausschließlich über Print, 40%, die kommen digital an, aber wiederum die Hälfte davon ist eben durch den Kanal Print getriggert und 20% sind reine Online-Kunden.
Mhm. Bemerkt man da Tendenzen, dass sich das in eine gewisse Richtung verschiebt, möglicherweise in Richtung digital, oder ist das jetzt erstmal relativ stabil?
Nein, das verschiebt sich. Jedes Jahr geht das ein paar Prozentpunkte mehr in Richtung digital. Das ist auch total zu erwarten, weil wir natürlich auch jetzt über den Kanal online Neukundenakquisition betreiben. Das heißt, wir versuchen nicht nur die existierenden Kundinnen, die Print bekommen, zur Bestellung im Internet zu ermutigen, sondern wir gewinnen natürlich auch gerade in den jüngeren Zielgruppen mehr und mehr über den Kanal Print, über die ganz normalen Wege, ob das Social ist, ob das Google ist, ob das Paid, Organic, wie auch immer ist, aber jedenfalls durch den Kanal online oder Internet.
Hm. Aber es ist teurer, oder? Als Neukundengewinnung über den Katalog? Ich weiß, I don't know.
Das lässt sich schwer sagen, was eigentlich preiswert ist. In der Regel sind die reinen Kundenakquisitionskosten im Internet preiswerter. Es ist aber schon so, dass die Folgeentwicklung der Kundinnen, die wir über den Katalog gewinnen, in der Regel besser sind als die Folgeentwicklung der Kunden, die wir über Internet gewinnen. Das heißt, da muss man so eine sehr umfangreiche Betrachtung machen, nicht nur des eigentlichen ersten Kaufs, sondern eben auch der Folgeentwicklung der Kunden.
Also Lifetime Value von der Katalogkundin ist höher als der Online-Kundin.
So ist es, genau. Die Warenkörbe sind in der Regel höher, die Retourenquoten, wie gesagt, sind in der Regel geringer. Und die Loyalität im Hinblick auf Wiederkauf, Frequenz und so weiter sind in der Printwelt nach wie vor höher.
Mhm. Wie gewinnen Sie denn in der Printwelt dann neue Kunden?
Also es gibt nach wie vor Adressen, die man beschaffen kann, die man über Broker bekommen kann. Es gibt dann tatsächlich auch Kundinnen, deren Adressen wir haben, die über eine gewisse Zeit inaktiv waren, die wir wiederum reaktivieren. Und das sind so die typischen Wege, die wir haben, um die Kunden über den Katalog zu gewinnen.
Und Sie sagten, Sie erscheinen dann schon mehrmals im Jahr. Also das heißt, man muss auch, wie man sonst in der digitalen Welt, würde man Kaufanreize, Kaufimpulse über Push-Nachrichten oder Newsletter setzen. Das machen Sie in einer ähnlich häufigen Taktung dann auch im Print?
Ja, also das sind tatsächlich je nach Kundencluster, nach Kundengüte, ist das auch gerne mal alle 2-3 Wochen. Und es ist schon so, dass wir merken, dass wenn wir da zu viel Frequenz der Zustellung rausnehmen, dass wir das dann tatsächlich auch im Umsatz sehr schnell merken. Und da haben wir aber sehr gute Daten, um sehr genau wissen zu können, welche Kunden mit welcher Kaufwahrscheinlichkeit, Kauffrequenz, in welcher Frequenz auch ihre Kataloge bekommt. Da haben wir sehr gute Daten und das versuchen wir ständig noch weiter zu optimieren. Und das gelingt uns auch immer noch, ein bisschen mehr rauszuholen tatsächlich.
Interessieren Sie sich für die Zukunft der Mode? Die TW40, The Sustainable Fashion Issue, zeigt, wie nachhaltige Mode schon heute Realität wird. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Marke als Vorreiter für Nachhaltigkeit zu positionieren und sichern Sie sich jetzt Ihren Anzeigenplatz bis zum 25. September. Mehr Infos unter www.textilwirtschaft.de/issues.
Okay, wie viele Kundinnen bekommen alle 3 Wochen einen WIT-Katalog ins Haus?
Das kann ich Ihnen gar nicht aus dem Kopf sagen. Das müsste ich nachschauen, aber es ist schon eine substanzielle Zahl.
Okay, irre. Und wie dick ist der? Also ist das so Frauenzeitschriften-Dicke oder schon etwas umfangreicher?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben ganz verschiedene Formate von Katalogen. Wir haben Saisonkataloge, wir haben Themenkataloge und wir haben den Hauptkatalog für die verschiedenen Marken. Und der Hauptkatalog, der ist dann schon mal so zwischen 200 und 300 Seiten dick. Also das ist auch wirklich ein sehr umfangreiches Buch, mehr oder weniger, was die Kundin da bekommt. Und dann haben wir, wie gesagt, Themen- oder Saisonkataloge, bestimmte Sortimente, aber eben auch wiederum für bestimmte Kundengruppen. Wir haben eben verschiedene Kundengruppen. Wir haben die Jüngeren, wir haben die Älteren, wir haben die ganz Alten. Und tatsächlich kriegen die auch dann unterschiedliche Formate oder unterschiedliche Versionen von Katalogen mit auf sie zugeschnittenen Sortimentschwerpunkten.
Online kann man ja relativ flexibel noch reagieren. Katalog ist ja relativ starres Marketing-Tool. Ja. Ich weiß nicht, wie Ihre Vorlaufzeiten da sind. Wie weit im Voraus muss alles stehen und bis wann können Sie da noch ändern? Beispielsweise, wenn man jetzt so einen kühlen Saisonstart hat, wie jetzt in der aktuellen Frühjahr-Sommersaison.
Ja, das ist definitiv der Nachteil des Versands von Katalogen. Das können Sie nicht tatsächlich kurzfristig noch steuern. Also das dauert mehrere Wochen. Also mehrere Wochen sind die Fristen. Und ja, wenn man mal jetzt langfristige Wettervorhersagen hat, die sagen, also es wird voraussichtlich in den nächsten 4, 5, 6 Wochen nicht warm, dann kann man das nochmal berücksichtigen. Aber ansonsten werden die Kataloge rausgeschickt nach einem Plan und die sind dann eben auch draußen. Und auch wenn sie noch nicht rausgeschickt sind, aber gedruckt sind und bei dem Versender liegen, ist es meistens nicht sinnvoll, sie noch zurückzuholen, weil das oft teurer ist oder höhere Kosten und größere Umsatzausfälle bedeutet, als wenn man sie dann tatsächlich rausschicken würde. Es ist ein Tool, was relativ unflexibel ist. Es hat sehr große Vorteile, Kataloge zu haben. Es hat auch natürlich ein paar Schattenseiten und dazu gehört eine geringere Flexibilität. Und wie Sie richtig sagen, wenn man eine hohe Auflage, also sagen wir mal auch gerne mal eine 7-stellige Auflage von Katalogen rausschickt, dann liegen die bei der Kundin. Und wenn dann irgendetwas passiert, also zum Beispiel das Wetter völlig anders ist, während man Bademode bewirbt oder umgekehrt man schon die Herbst-Winterware im Katalog hat und es sind draußen auch Ende September noch 30 Grad, was wir auch schon hatten, dann ist das ein großes Problem. Und dann ist das anders als im Online-Bereich, wo man sagen kann, oh, die geplante Kampagne für Herbst-Wintersaison, die nehmen wir jetzt einfach raus oder wir ändern die Keywords oder wir ändern die Kampagnenstruktur. Das ist natürlich so nicht möglich. Das ist das Downside von Katalogen, muss man ganz klar sagen.
Was macht man da, wenn man in so eine Situation hineingekommen ist, wie möglicherweise jetzt in dieser Saison?
Da kann man ehrlich gesagt nur hoffen, dass das sich schnellstmöglich wieder ändert. Und wir gucken dann natürlich auf jeden Tag. Es gibt so eine Nachlaufzeit, wo man sagen kann, na schön, jetzt ist es immer noch sehr kalt draußen. Wir verkaufen Bikinis und ich weiß nicht, Sommersachen. Da hoffen wir jetzt, dass es in den nächsten Tagen wärmer wird. Und wenn dann zwischen nur ein paar Tage liegen, dann ist es in der Regel so, dass der Katalog noch irgendwie dort liegt bei der Kundin. Oft ist er eben dann tatsächlich schon weggetan oder nicht mehr berücksichtigt. Viel können wir dann nicht machen. Das ist einfach so. Jetzt können wir überlegen, ob der Klimawandel zum Beispiel dazu führt, dass wir die Aussendezeitpunkte für die Kataloge mit der Saisonware verändern. Wir merken eben schon, dass der Winter in der Regel jetzt später beginnt oder auch der Herbst später beginnt, aber dafür auch ein Stück weit länger dauert. So, und diese Daten gucken wir uns natürlich an und berücksichtigen das bei der zukünftigen Planung des Aussends von Katalogen.
Also mir ist noch nicht so ganz klar, warum Ihre Kunden so festhalten an dem Printprodukt Katalog. Ja. Ist das wirklich nur einfach eine Altersfrage? Weil wenn man sich jetzt, die Best Ager ist ja eine sehr diverse Gruppe, aber auch wenn man, Sie sagten, 60 plus ist so das Alter, die sind ja mittlerweile auch wahrscheinlich dann noch auf Facebook etc. unterwegs und sind jetzt an die digitale Welt auch weitestgehend gewöhnt. Warum trotzdem noch dieses Printprodukt? Warum halten die daran fest?
Also ich habe ja eben gesagt, dass wir eine relativ hohe Anzahl oder einen hohen Anteil von Kundinnen haben, die den Katalog nutzen und dort die Promotion-Nummern sich rausschreiben, um dann im Internet zu bestellen. Das spricht ja dafür, dass nicht das Internet oder die digitalen Kanäle eine Barriere für diese Kunden sind. Es spricht auch in Kundenbefragungen, die wir machen, dafür, dass die Kunden es schätzt, ein gedrucktes Exemplar zu haben und diesen Katalog tatsächlich zu nehmen, sich Zeit dafür zu nehmen, sich hinzusetzen, sich irgendwie eine Tasse Kaffee dazu zu stellen und tatsächlich auch genießen, sich durch diesen Katalog inspirieren zu lassen. Und das merken wir schon, dass bislang jedenfalls kaum ein Format, kaum ein Wettbewerber online diese Inspirationskraft eines Katalogs nachbauen kann in den digitalen Kanälen. Das ist jedenfalls sehr, sehr schwierig. Diesen Katalog, der ist ja so gestaltet, dass man sogenannte Doppelseiten hat und diese Doppelseiten sind in einer sehr bewussten Form aufgebaut und gepatcht, wie wir sagen. Da ist sehr viel Erfahrung drin, da steckt eine wirkliche Wissenschaft schon drin, wie das passiert. Und das hat eben damit zu tun, dass tatsächlich auch die Kundin sich dadurch inspirieren lässt und das gerne anschaut. Also wie man vielleicht sich tatsächlich gerne irgendwelche Fotostrecken in Modemagazinen anguckt, ist das eben auch etwas, was die Kundin sehr schätzt. Und auch ich muss sagen, ich bin durch und durch digital. Für einige Aspekte meines Einkaufswarenkorbs sozusagen bekomme ich Kataloge und genieße es total, diese Kataloge auch durchzublättern. Das ist meistens Einrichtung, das ist weniger Klamotte bei mir, das ist mehr Einrichtung. Das sind so Enthusiastenthemen und so weiter, die ich gerne habe. Und auch da gucke ich lieber so einen Katalog an, als dass ich den Computer aufmache, an dem ich ja sowieso den ganzen Tag sitze und mit dem ich sowieso den ganzen Tag arbeite. Ich genieße es eigentlich mal, so wie ich auch es genieße, mein Buch in der Hand zu haben, so einen Katalog durchzublättern und dann nochmal zurückzublättern. Und das gefällt mir. Ich bin jetzt ja auch, ehrlich gesagt, schon in dieser Zielgruppe 50 plus. Und das ist aus meiner Sicht eine Hypothese dafür, dass es bei unseren Kunden auch so ist. Und wir hören auch tatsächlich, dass sie diese Zeit, das ist so Me-Time so ein bisschen, ja, dann nehmen sie den Katalog, ziehen sich zurück und blättern den durch.
Hm. Das ist ein gelerntes Einkaufsverhalten bei der WIT-Kundin, die ja schon da ist. Wie hoch ist ihre Stammkundenquote?
Ach, Stammkundenquote ist auch schwierig zu sagen. Die Sache ist immer, wir haben verschiedene Marken und wir haben verschiedene Vertriebslinien und so weiter. Da ist es immer sehr schwer, die sozusagen über das gesamte System Stammquoten oder ähnliche Metriken zu nennen. Die Stammquotenquote ist schon relativ hoch. Also wir machen natürlich schon den größten Anteil unseres Umsatzes mit unserer Stammkunden. Ja.
Mhm. Was Sie sagten, Sie sind ja auch 50 plus, also auch theoretisch in der Zielgruppe. Ist ja die Frage, kommt zu dieser Stammkundschaft, kommt da tatsächlich Kundschaft nach? Also die heutige Kundin 50 plus ist mit vertikalen Einkaufskonzepten, Zara, H&M und Co. und auch Einflüssen von Instagram und Pinterest und Co. sozialisiert worden in ihrem Einkaufsverhalten. Mhm. Die kommt jetzt möglicherweise nicht sofort, wenn sie an Mode denkt, zu WIT.
Ja.
Wie wollen Sie die neuen Best-Ager-Kundinnen, die nachwachsende Best-Ager-Kundinnen gewinnen?
Das ist, würde ich mal sagen, die allergrößte Herausforderung, die wir nach vorne hin haben, die Sie ansprechen. Und um es ganz ehrlich zu sagen, so eine komplett klare Antwort haben wir darauf noch nicht. Da testen wir uns rein. Zunächst einmal ist es so, dass wir auch jüngere Kunden tatsächlich noch gewinnen über Kataloge, die wir verschicken. Also da sind immer noch welche dabei, die auf der jüngeren Seite des Geschäftsmodells stehen, damit meine ich jetzt natürlich nicht 30 Jahre, ne, sondern damit meine ich wahrscheinlich eher 50 Jahre, die sich durch Kataloge ansprechen lassen. So, das ist so der eine Block. Der andere Block ist, dass wir natürlich auch in den sozialen Medien Werbung machen, sei es organisch oder sei es paid, und dass wir darüber tatsächlich auch eine ganze Reihe von Kundinnen gewinnen. Und tatsächlich ist es in meinem Freundeskreis so, und wenn ich auch das Einkaufsverhalten meiner Frau angucke, dann werden wir sie damit vermutlich nicht erwischen sozusagen, weil diese Kundengruppe sehr markenorientiert ist und in der Regel sehr genau weiß, welche Marken für sie passen und welche nicht. Und die haben einfach WIT als Marke nicht in ihrem Relevant Set. WIT ist ja auch keine Marke, die wir in der Form spielen, dass wir zum Beispiel das W oder das WIT-Logo auf die Blusen, auf die T-Shirts und so weiter drucken. Das ist ja eher eine Einkaufsmarke als eine Bekleidungsmarke. Und trotzdem ist es so, dass wir über bestimmte Kampagnen dann Kundinnen erwischen, denen die Mode einfach gefällt. Und die sagen, mir ist es eigentlich ziemlich egal, was da vorne drauf steht. Ich bin nicht so markenorientiert, sondern ich möchte gerne eine gute Preis-Leistungs-Relation haben. Und der Preis spricht mich an. Und das sieht seriös aus. Und ich gehe dann auf die Webseite und stelle fest, das ist nicht so ein Marktplatz, in dem ich mich verliere. Denn es gibt ja auch immer mehr Einkaufsdestinationen, wo man durch eine wirklich kaum überschaubare Flut sich durchklicken muss von Artikeln. Das Filtern fällt einem irgendwie immer schwerer, weil es sind so viele Artikel, weil tatsächlich auch die Strategie vieler Unternehmen ist, eine möglichst breite Bandbreite anzubieten an Sortimenten. Dann sehen Sie bei uns, das ist ja irgendwie schön überschaubar. Da kann ich gut filtern und sagen, zeigt mir die Kleider in Rot und dann kriege ich vielleicht, weiß nicht was, 20, 30, aber eben nicht 2000 oder 200 Kleider. So, und dass sich durch diese Art der Kuratierung auch einige Kunden angesprochen fühlen. Hm. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wie gelingt es uns, jetzt nicht auf Teufel komm raus, die sehr markenorientierte Kunden zu überzeugen, dass es auch was anderes gibt, sondern wie erwische ich diejenigen, die einfach sagen, ich möchte gut aussehen, ich möchte etwas Modisches, was zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten wird, bei einer seriösen Firma, auf die ich mich verlassen kann, die eine gute Passform hat und die eine gute, kleinere Anzahl kuratierter Sortimente mir anbietet. Das ist das, auf das wir setzen.
Einige Ihrer Wettbewerber haben sich ja aus dem Markt verabschieden müssen und konnten sich nicht durchsetzen. Also ich denke da an Madeleine und Vans haben Sie übernommen, oder? Und was machen Sie anders? Also warum gibt es die nicht mehr und wird schon noch?
Das sind, glaube ich, mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass dieses Unternehmen über Jahrzehnte lang wahnsinnig gut geführt worden ist. Und damit habe ich noch gar nichts zu tun, weil ich bin jetzt erst wirklich sehr kurze Zeit dabei. Aber das Management und die Mitarbeitenden, denen ist es gelungen, über Jahrzehnte ein wahnsinnig robustes, solides Unternehmen mit einer guten Profitabilität aufzubauen und nicht auf Teufel komm raus zu wachsen, sondern mit sehr großem Augenmaß vorzugehen und damit ganz viele Dinge zu schaffen, nämlich den USP zu schaffen, eine sehr hohe Passformkompetenz zu schaffen, einen ausgezeichneten Kundenservice zu schaffen, sehr gute Kundenbeziehungen, die auf hoher Loyalität basieren, aufzubauen. So, und dabei aber auch eine gewisse Finanzstärke und eine sehr gute, effiziente Steuerung des Geschäftes umzusetzen. Und das hatten eben nicht alle Unternehmen. Und viele Unternehmen sind eben immer so ein bisschen am harten Wind gesegelt. Und wenn dann sowas passiert wie die Corona-Krise oder die Ukraine-Krise, dann fliegen die eben mal schneller aus der Kurve. Und wir konnten durch dieses sehr schwierige Jahr 2022 wirklich gut durchkommen. Wir haben auch gelitten, wir haben auch Umsatz verloren, wir haben auch Ergebnis verloren. Aber wir konnten weiterhin profitabel arbeiten und konnten diese Zeit nutzen, um wirklich bestimmte Stellschrauben auch im Unternehmen noch zu drehen, sodass wir jetzt danach eigentlich deutlich gestärkter aus der Krise hervorgegangen sind. Ich glaube, das ist so ein großer Komplex. Der zweite Komplex ist, ich glaube, es wird immer klarer, dass man eine gewisse kritische Größe braucht, um überleben zu können. Ich brauche eine gewisse Fixkosten-Degressionsmöglichkeit. Und die passiert über Umsatz, nicht? Oder über Menge. Und ein Unternehmen wie Madeleine, finde ich, hatte einen sehr schönen USP. Mir hat das Unternehmen immer gut gefallen. Ich fand die Kataloge toll, ich fand die Webseite toll. Aber wahrscheinlich war da einfach der Umsatz dann am Ende zu klein. Und die Logistik und sonstige Abwicklungsthemen, die man sonst über deutlich mehr Umsatz sozusagen amortisieren kann, die waren einfach nicht vorhanden. Und das sind, glaube ich, so die wesentlichen Themen, die dazu beigetragen haben. Jetzt bei Klingel, das kann ich jetzt nur aus der Presse sagen, kam auch noch hinzu, dass die in der schwierigen Zeit auch noch eine sehr große IT-Transformation gemacht haben, die tatsächlich dazu geführt hat, dass teilweise keine Pakete verschickt werden konnten, keine Kataloge verschickt werden konnten. Wie gesagt, das weiß ich jetzt alles nur aus der Presse, da habe ich jetzt keine Insights, aber das liest man oder hat man gelesen. Das ist natürlich wirklich, wenn man über Wochen lang diese Möglichkeit nicht hat, ist das natürlich sehr, sehr kritisch, wenn man sowieso schon finanziell etwas strapaziert ist. Madeleine hat dann wiederum zu einer Private-Equity-Firma gehört, zusammen mit Peter Hahn. Und da sind wir, glaube ich, einfach als Unternehmen, was zu einem großen Konzernverbund gehört, auch innerhalb dieses Konzerns natürlich synergetisch ein Stück weit arbeiten kann, aber wo es eben auch ein hohes Commitment des Gesellschafters gibt, auch solche Krisen mal durchzustehen. Das sind weitere Argumente, warum ich glaube, dass wir das besser geschafft haben als andere Unternehmen.
Interessanterweise sind Sie hauptsächlich in oder ausschließlich in Südwestdeutschland, die Witt-Läden. Gibt es da sowas wie den Best-Ager-Style-Äquator, den man nicht überschreiten darf? Oder warum ist das so?
Ich weiß gar nicht, wo unsere nördlichste Filiale liegt. Das ist mal spannend, das nochmal anzugucken, bin ich gar nicht sicher.
Aber ich fand es einfach auffällig, als ich in der Vorbereitung mir das angeschaut habe.
Ja, es ist tatsächlich Süden in jedem Fall, aber gar nicht mal nur südwestlich, sondern eben auch südöstlich. Also alles, was die neuen Bundesländer angeht, also die südlichen neuen Bundesländer, da funktionieren wir auch sehr gut. Und wir funktionieren eigentlich besonders gut in kleineren Städten, nicht in Großstädten. Es gibt keine Stadt über 200.000 Einwohner, glaube ich, in der eine Witt-Filiale funktioniert. Da gibt es dann wiederum andere Anbieter, die besser funktionieren. Aber prinzipiell ist das ja auch noch interessant. Stationär, wenn man jetzt 22 auf 23 anschaut, ist stark gewachsen. Das heißt, auch einiges von dem, was vorher online war, ist in den Stationärbereich rübergewandert. Das war ja wirklich sehr interessant zu sehen. Wir dachten ja alle, dass nach Corona, wo online nochmal einen starken Sprung gemacht hat, das auf dem Level bleibt und von da aus wieder weiter wächst, ähnlich wie es vorher gewachsen ist. Das ist ja nicht passiert, es ist stark zurückgegangen. Und ich glaube nicht nur bei Mode, sondern auch bei anderen Sortimenten. Und da geht es natürlich auch darum, dass wir sehen, wie wir da von dem hoffentlich wieder irgendwann einsetzenden Wachstum profitieren. Momentan ist es so, wir wachsen online. Im letzten Jahr sind wir mit 9%, glaube ich, gewachsen. Das war deutlich über dem Markt. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, dass wir mit dem, was wir anbieten, deutlich besser als der Markt performen.
Wie omnichannel-affin ist denn die WIT-Kundin? Also ist die tatsächlich sowohl online oder im Katalog und in den Stores unterwegs oder sind das quasi unterschiedliche Kundinnen, für die sie unterschiedliche Kanäle anbieten?
Also wir sehen schon, dort, wo wir Läden haben, ist die Kundin sehr omnichannel-affin. Also sie kauft dann eben, sie nutzt manchmal den Katalog, manchmal online, manchmal eben auch die Filiale. Und jetzt geht es darum, nach vorne hin eine deutlich bessere End-to-End-Experience hinzubekommen, indem wir noch stärker diese Kanäle verzahnen. Das machen wir so ganz okay, aber noch lange nicht so gut, wie das andere Unternehmen tun. Also ob das jetzt Click and Collect ist, ob das jetzt Click to Reserve ist, ob das andere Services sind, die man aus dieser Omnichannel-Denke der großen Konzerne her kennt, da sind wir definitiv noch nicht gut aufgestellt.
Woran hapert es da? Wo müssen Sie noch wichtige Weichen stellen, um da besser zu werden?
Es hapert eigentlich immer an der IT. Die IT hat immer die schwächsten oder die geringsten Ressourcen. Und wir haben jetzt eine IT, die sehr stark zugeschnitten ist auf unser Kataloggeschäftsmodell. Und das war auch in der Vergangenheit total sinnvoll. Es ist eine IT, die relativ alt ist, die wahnsinnig robust ist, wenig Ausfälle hat, aber die zu ändern eben sehr schwierig ist. Und wenn wir jetzt mehr und mehr digital denken, in Sprints denken, in schnellen Veränderungen auf der Webseite, an der Schnittstelle zu Kunden, dann haben wir da häufig das Problem, dass das Backend, also dass die IT hinten nicht mitkommt. Und neben der Transformation unseres Geschäftsmodells ist das die größte Herausforderung in den nächsten Jahren, dass wir diese IT-Infrastruktur modernisieren, den ganzen Stack.
Welche Rolle spielen denn die Stores bei der Kundengewinnung? Also ist es auch wichtig, die Brand als physische Store-Brand nach draußen zu tragen oder ist es eher was, womit man dann die Stammkunden abholt und eine physische Anlaufstelle schafft?
Dazu fehlen uns so ein bisschen die Daten, weil wir kriegen nicht von jeder Kundin tatsächlich auch die Daten, es sei denn, sie nimmt an unserem Loyalitätsprogramm teil, das heißt Filialfreundinnen. Das wächst sehr schön und jetzt kommen wir auch mehr und mehr in die Situation, dass wir die Kundendaten wirklich haben und auch abgleichen können, wenn sie uns das Einverständnis gibt mit den Daten, die wir im Backend haben und dann tatsächlich Kundenmatching auch machen können und dann eben auch spezielle Angebote für diese Kunden machen können. Ich glaube, die größere Frage ist vor allem, welche Rolle spielt überhaupt stationär im Hinblick auf Markenpräsenz? Und da wird es natürlich nach vorne hin noch wichtiger, je weniger Katalogmarketing wir im 1:1 machen können, mit der Marke außerhalb der Katalogkanäle präsent zu sein. Da ist online ein Thema natürlich, da ist Marktplatz auch ein Thema. Wir sind jetzt ja auch auf dem Otto-Marktplatz, verkaufen wir. Und das ist auch eine schöne Möglichkeit, einer breiten Zielgruppe unsere Marken bekannt zu machen. Und das ist dann natürlich auch stationär. So, und da wird es darum gehen, wie präsentieren wir uns da? Und da machen wir an einigen Stellen jetzt ein Modernisierungskonzept unserer Läden und gehen stärker auf die jüngere Kunden. Wir haben jetzt einige Läden komplett im Ladenbau, in der Schaufenstergestaltung, in der Darbietung unserer Sortimente verjüngt, deutlich verjüngt und merken auch, dass es uns da gelingt, tatsächlich jüngere Kunden anzusprechen. Also Sie werden sicherlich in einigen Städten in Deutschland mit beiden Läden sehen, wo Sie sagen, um Gottes Willen, das ist definitiv nichts für mich. Das ist mir zu alt und zu altbacken, vielleicht ein bisschen zu dunkel. So, das modernisieren wir jetzt. Und da, wo wir es modernisieren, wie zum Beispiel hier selber auch in Weiden oder in Rosenheim oder in Bad Neuenahr, wo wir durch die Flutkatastrophe damals gezwungen waren, tatsächlich auch den Laden komplett neu zu machen, da sehen wir, dass es uns gelingt, in den Babyboomern oder noch jüngeren Kundensegmenten neue Kunden über die Läden zu gewinnen. Die gehen vorbei, die sagen, wow, das sieht aber nett aus, das sieht ansprechend aus und gehen rein und werden Kunde.
Und wenn man sagt, man versucht diese Best-Ager-Kunden über eine stärkere Lifestyle-Welt abzuholen, gibt es Überlegungen, die Plattform WIT zu öffnen für Fremdmarken?
Wir haben in ganz wenigen Bereichen haben wir schon Fremdmarken, zum kleinen Teil, ob das jetzt zum Beispiel Wäsche ist oder teilweise haben wir auch Sortimente aus der Otto Group, wie zum Beispiel Lascana, die wir verkaufen, das ist aber ein sehr geringer Teil. Wenn jetzt Ihre Frage geht in Richtung, können wir uns vorstellen, irgendwann auch Marktplatz zu werden für die Zielgruppe 50-60+, dann ist die Antwort darauf momentan nein. Wir haben eine sehr klare Vorstellung davon. Erstens gibt es Marktplätze in der Otto Group mit Otto und ein Stück weit auch mit About You, gibt es Plattformen und da brauchen wir jetzt nicht noch eine weitere Plattform. Zweitens, glaube ich, passt es dann auch nicht mehr zu unserem USP und passt es auch nicht mehr zu der Kuratierung, die ich eben angesprochen habe. Weil in dem Moment, wo sie sich öffnen, verlieren sie ein Stück weit die Kontrolle über das, was auf den Marktplatz kommt oder auf die Webseite kommt. im Hinblick auf Preis, im Hinblick auf ja teilweise auch Service, Backsale-Service und so weiter. Das verlieren sie alles und das würden wir gerne in der Hand behalten und sehen eben auch ein USP in der Kuratierung der Sortimente für diese bestimmte Zielgruppe. Und da würde ich eher immer sagen, dass es sinnvoller ist, diesen USP aufrechtzuerhalten, anstatt mehr Sortiment auf die Plattform zu kriegen. Und der letzte Punkt ist nochmal, wir sehen uns ja auch, was es für eine sehr hohe technologische, regulatorische Herausforderung ist, Marktplätze an den Start zu bringen und vor allem auch erfolgreich zu machen. Und da würden wir jetzt eher sagen, dass wir mal unsere eigene IT-Transformation jetzt umsetzen, bevor wir uns ein vielfaches größeres Komplexitätspotenzial aufbauen durch dieses Marktplatzthema.
Verstanden. Ich bin ja noch nicht so ganz Ihre Zielgruppe, wahrscheinlich so in, weiß ich nicht, 7 Jahren oder so. Sie haben bestimmt eine Roadmap im Kopf, wohin Sie wollen mit WIT, Herr Boos. Wie wollen Sie mich denn dann als Kundin abholen?
Ich sehe jetzt zu wenig von Ihrer Kleidung, die Sie momentan anhaben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir, wenn Sie noch ein Stück weiter reinwachsen in diese Zielgruppe, dann Sortimente haben, die Ihnen erstmal gefallen. Dass Sie zu der Sorte von Kundinnen gehören oder Nicht-Kundinnen in dem Fall, denen wir einen Katalog zeigen, wo die Marke WIT nicht draufsteht und die sagt, oh, das finde ich aber echt ansprechend, das gefällt mir. Und mit dem Preis, das passt auch. Und wenn wir dann irgendwie das Geheimnis lüften und Sie sehen, dass da WIT draufsteht, dann sagen so, oh, weiß nicht. So, und wenn es uns gelingt, die Marke ein Stück weit zu modernisieren, gehe ich davon aus, dass es uns gelingen wird, zum Beispiel Sie oder ähnliche Kundinnen durch die Stärke des Sortiments, durch den Modegrad des Sortiments, durch die verschiedenen Stilrichtungen des Sortiments, durch die gute Preis-Leistungs-Relation und den echt sehr guten Service, die gute Passform zu gewinnen und dann auch zu binden.
Ich bin gespannt. Ich schreibe Ihnen eine Postkarte, ob es geklappt hat. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns ein bisschen Einblicke gegeben haben in die Welt von WIT & Weiden.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das war Patrick Boos, CEO bei WIT & Weiden und das war der TV-Podcast für diese Woche. Wie immer freuen wir uns über Feedback unter podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.